Hightech at Sikors BW. Technologietransfer leicht gemacht.
Willkommen zu unserem Podcast Hightech at Sikors BW. Technologietransfer leicht gemacht. Heute habe ich einen Gast, den wir seit einer Weile jetzt schon kennen. Das ist die Birte Beusen, die bei der Umwelttechnik BW arbeitet, angestellt ist, aber besonders das Thema GreenTech BW dort betreut, das Projekt. Herzlich willkommen, Birte.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Und wie gesagt, wir haben ja schon jetzt das eine oder andere auch miteinander gemacht. Aber zum Einstieg möchte ich vielleicht einfach mal kurz vorstellen, was du gemacht hast, wie du da hingekommen bist, warum du bei der Umwelttechnik BW bist. Wie kam es?
Kann ich gerne machen. Ich habe schon vor einigen Jahren Ressourceneffizienzmanagement in Pforzheim studiert. Und irgendwie bin ich in dem Bereich hängen geblieben. Ich habe viele Stationen dazwischen gemacht. Ich war mein Praxissemester während des Studiums zum Beispiel im Bundesumweltministerium gemacht. Ich war dann Hiwi und habe meine Bachelorarbeit geschrieben, hier schräg gegenüber am Fraunhofer Institut für Bauphysik in der Abteilung für ganzheitliche Bilanzierung. Ich war in mehreren Unternehmen in Nachhaltigkeitsabteilungen und habe da immer so ein bisschen rumgeschaut. Dann war ich noch 2 Jahre in der Forschung im Wasserwiederverwendungsbereich, also auch Kreislaufwirtschaft, und bin jetzt seit 4 Jahren bei Umwelttechnik BW, seit über 4 Jahren schon, und habe jetzt irgendwie so das Beste aus allen Welten bei Umwelttechnik BW, weil ich viel Kontakt habe mit den Unternehmen, aber auch mit der Forschung. Ich bin an der Schnittstelle zur Politik und genau, kann da viel bewegen, viel treiben und bekomme von allen Seiten immer noch mit, was passiert.
Ja, also
super, super spannender Job.
Wollte gerade sagen, das klingt wirklich, wirklich sehr spannend. Du hast gesagt, du hast Ressourceneffizienz oder Ressourcenmanagement in Pforzheim studiert? Oder?
Genau, Ressourceneffizienzmanagement.
Okay. Ah, Ressourceneffizienzmanagement. Das heißt, wie viel Management ist da, wie viel Engineering? Engineering ist da bestimmt auch da mit drin, oder?
Genau, ist tatsächlich eine Mischung mit einem BWL-Grundstudium. Und dann gibt es halt Einblicke in Ökologie und in Nachhaltigkeit, auch Nachhaltigkeitsmanagement. Und aber es gab auch einige Fächer aus dem Technologiebereich, also Physik, Energietechnik, Verfahrenstechnik, Umwelttechnik durfte ich auch alle belegen.
Okay, also es dürfte schwer sein, dir irgendwas vorzumachen. Du
hast zumindest habe ich ein breites Grundverständnis, würde ich das mal bezeichnen. Ich habe von allem so ein bisschen Ahnung und wenn es dann tiefer reingeht, gebe ich im Zweifel an die Fachkollegen und Experten ab.
Das kenne ich selber, das mache ich auch. Genau. Aber das Thema, hatte ich das schon auch vorher irgendwie getriggert? Also wie kommt man dazu jetzt Ressourceneffizienzmanagement? Das klingt jetzt erstmal so, glaube ich, aus Teenie-Sicht, sage ich jetzt mal, wenn man sich überlegt, was mache ich denn jetzt, nicht so super sexy, oder doch?
Ich glaube, für mich schon immer so ein bisschen. Ich bin auch so groß geworden. Mein Vater kommt aus dem Windkraftanlagenbereich. Also ich habe das schon früh mitgekriegt.
Am Mittagstisch und schon Gespräche
genau,
geführt.
Genau, also es war also Energiesparen, Mülltrennung, viele Dinge. Das war für mich irgendwie immer schon völlig selbstverständlich und nichts, wo man groß drüber gesprochen hat. Und dann das Studium war tatsächlich einfach auch eine längere Suche, was man so machen kann. Und ich habe tatsächlich in Pforzheim damals auch zu den Ersten gehört, die das angefangen haben. Also es war ein ganz, ganz neuer Studiengang. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich kann es weiterempfehlen. Ja.
Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass du da angefangen hast. Da hat sich ja schon auch einiges bewegt, oder? Oder meinst du, dass mehr gehen müsste? Da sind wir uns ja sowieso einig, aber es ist ja schon ein bisschen was passiert.
Auf jeden Fall. Also am Anfang, also ich glaube auch während des Studiums noch, war auch immer Argumentationsgrundlage für Nachhaltigkeit und für Klimaschutz in Unternehmen, dass das halt diese wirtschaftlichen Faktoren auch hat, dass man damit, wenn man Energie spart, wenn man Material spart, dann spart man immer Geld. Und da hat sich in den letzten Jahren tatsächlich viel getan und es gab vor, ich würde sagen, 2, 3 Jahren mal eine Zeit, wo Klimaschutz in der Argumentation zumindest bei einigen Unternehmen fast genauso gut gezogen hat wie der wirtschaftliche Faktor. Ja. Ist gerade wieder so ein bisschen am Abebben, leider. Aber doch, ja.
Wobei ich da ganz zuversichtlich bin. Ich habe jetzt gerade wieder eine Studie gelesen, aber es gibt ja, wie viele Leute weltweit auch dafür sind, dass man den Klimaschutz ernsthaft angeht. Und das sind ja Prozentsätze, die liegen bei 80%. Da sind wir in Deutschland, glaube ich, mit 69 sogar relativ schwach ausgeprägt. Also das finde ich schon sehr beeindruckend.
beeindruckend. Die Frage ist immer, was ändern die Personen dann an ihrem persönlichen Verhalten? Also in der Umfrage sagen, ja, möchte ich, ist, glaube ich, halt immer einfacher, als dann zu sagen, klar, okay, ich
tue was.
Kaufe jetzt die Kleidung nicht, weil das schlecht ist für meinen Impact, oder ich fliege jetzt nicht in den Urlaub, weil das Auswirkungen hat.
Wobei das bei uns, also wir könnten das ja noch eher machen, ich meine, in entwickelnden Ländern oder wenn ich an Afrika denke, meine, da gibt es ja manchmal nur das Wenigste. Und oft da ist auch die Nähe zu dem Thema vielleicht sogar natürlich ein bisschen besser als bei uns manchmal, oder?
Ich glaube ja, weil die merken halt auch die Auswirkungen einfach schneller. Also gerade wenn es um Dürren geht, wenn es um Hitze geht, wenn wir da in Gebieten sind, die sowieso schon Herausforderungen damit haben und jetzt wird es noch extremer und die Trockenzeit wird noch länger, dann sind die Auswirkungen da unmittelbar spürbar und wir in einem relativ reichen Industrieland können da halt auch, klar, Hitze gibt es, aber dann gehen wir halt in einen klimatisierten Raum.
Ja, und es gibt es auch nicht das ganze Jahr, zumindest
genau.
Noch nicht in der Form. Aber war kurzer Abstecher. Jetzt nochmal zurück zur Umwelttechnik BW, wo du ja jetzt auch bist, seit 4 Jahren, wie du gesagt hast, und mit dem GreenTech BW, ist ja auch ein spannendes Projekt. Die Umwelttechnik BW ist, glaube ich, ähnlich oder ein bisschen älter als die SIKOS. Ich glaube, seit 2010 oder 2009 irgendwo.
2011 gibt es uns,
oder? Genau. Dann genauso 14, alt wie die SIKOS. Genau,
ja.
Genau. Wie kam das, dass die gegründet wurde und was machen die außer dem, was du dort machst?
Also Umwelttechnik BW, der lange ausgeschriebene Name ist die Landesagentur für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz Baden-Württemberg. Wir sind eine GmbH, aber wir sind eine eigenständige Tochter des Landes. Und man kann ganz grob sagen, dass wir uns in 2 Bereiche gliedern. Das sind einmal die Kollegen und Kolleginnen, die sich auf alle produzierenden Unternehmen in Baden-Württemberg fokussieren und die auf dem Weg Richtung Klimaneutralität begleiten. Das heißt von den Themen Energieeffizienz, Materialeffizienz, die ich eben schon angesprochen habe, aber auch Abwärme zum Beispiel, Circular Economy, Ökodesign-Themen. Da unterstützen die Kolleginnen mit Vernetzungsangeboten, mit Schulungsangeboten und das alles kostenlos, weil wir halt gefördert sind vom Land Baden-Württemberg. Und auf der anderen Seite haben wir die Kollegen und Kolleginnen, die sich um alle Technologieanbieter kümmern. Das heißt so ganz klassisch Luftreinhaltung, Abwasser, Wasseraufbereitung, aber auch Recycling, Kreislaufwirtschaft. Da sind 2 Themen die letzten Jahre noch dazugekommen. Das ist einmal die Bioökonomie, das heißt alles, was man so aus nachwachsenden Rohstoffen, aber auch noch an biogenen Stoffen aus zum Beispiel Abwasser, Abluft wieder rausholen kann. Und Carbon Management oder Klimaschutztechnologien, das heißt CCU und CCS. Und da,
Carbon Capture Utilization und
genau,
Storage.
Ne? Genau, ja, Entschuldige. Und da sind wir dabei, dass wir an Innovationen dran sind, dass wir unterstützen zu vernetzen, aber auch bei der Internationalisierung unterstützen. Wir haben eine Kollegin, die sich nur um Startups kümmert und die auch vernetzt mit den Unternehmen, aber auch die Startups an sich im GreenTech-Bereich fördert. Also es ist ein großes Portfolio und Angebot. Und ich würde sagen, wir haben eigentlich für fast alle Unternehmen irgendwas, wo die drauf zurückgreifen können.
Es geht da offensichtlich auch sehr stark um Wissen, also um das, also Schulung oder sowas, aber auch, du sagtest ja auch mit Universitäten, mit Hochschulen, Innovationen voranbringen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz ein Kernbestandteil eurer Arbeit, oder?
Genau, also wir haben tatsächlich in allen Bereichen, die ich gerade erwähnt habe, immer mindestens einen Fachexperten oder eine Fachexpertin, die im Haus ist bei uns und die tief in den Themen drin sind und die Kolleginnen aus den Unternehmen dann auch immer konkret unterstützen können und für Fragen zur Seite stehen oder halt an die richtigen Partner vermitteln können. Weil neben dem Wissen ist eine Sache, die wir viel machen, Netzwerkarbeit.
Ja, genau. Das Wissen muss ja auch unter die Leute, beziehungsweise, wie heißt so neudeutsch, Awareness. Ja,
man
muss
genau.
Dieses Bewusstsein dafür schaffen. Und mit GreenTech BW, das passt da jetzt rein, vermute ich mal. Ja?
Also wie rein passt das oder da rein? Schwebt oder, über oder allem, gut, je nachdem, wen man so fragt bei uns. Genau, also wir haben vor 2, 3 Jahren jetzt schon fast eine Studie rausgebracht, in der ist rausgekommen, dass die GreenTech-Branche in Baden-Württemberg sehr groß ist, sehr erfolgreich ist, sehr krisenfest ist. Also auch während der Corona-Krise ist die Branche gewachsen und bewegt sich in Richtung einer Größe von der Automobilfahrzeugindustrie in Baden-Württemberg.
Okay.
Und das hat irgendwie uns alle auch als Experten überrascht, dass die Branche doch so groß ist. Und da haben wir gedacht, Mensch, wie kann das sein? Und das wollen wir irgendwie ändern, dass wir diese Branche sichtbarer machen, dass wir die insgesamt auch besser vernetzen. Also nicht nur die Wasserleute mit den Wasserleuten vernetzen und die Luftleute mit den Luftleuten vernetzen, sondern dass die auch ja untereinander miteinander sprechen, weil
Und mit den Unternehmen, den Zielgruppen, die es nutzen könnten.
Genau. Ja. Und dass diese Branche ja untereinander besser vernetzt ist, dass die Branche sich als Branche fühlt und einfach eine bessere Außenwirkung hat.
Ja, also ich kenne das schon eine ganze Weile. Cluster, die Idee eines Clusters, muss ich gestehen, habe ich am Anfang gar nicht so richtig verstanden, weil überall gab es Cluster. Aber das ist ja gerade so, wie du es beschrieben hast. Cluster lebt ja davon, dass die Leute A, in einem Raum in der Nähe sind, dass sie sich vor allem immer wieder treffen und dann auch austauschen. Und so wie du es gesagt hast, ich meine, Automobilindustrie gilt ja allgemein als irgendwie prägend hier bei uns, aber dass das in der Umwelttechnik oder Green Tech eigentlich fast oder die gleiche Größenordnung hat, man ist ja auch so ein bisschen beruhigend, denn also ich meine, wir befinden uns ja in einer Transformationsphase. Ja, man weiß ja, Automobilindustrie läuft gerade nicht ganz so und ist auch nicht so ganz klar, wo das hingeht. Da ist es ja, denke ich, umso wichtiger, auch solche Ankerpunkte zu haben, oder?
Genau, auf jeden Fall. Also es gibt tatsächlich viele Unternehmen aus dem Automobilbereich, aber auch aus anderen Branchen, denen es einfach wirtschaftlich gerade nicht so gut geht, die sich umschauen und die sich dann bei uns melden und sagen, Mensch, ich habe jene und diese Kernkompetenz. Habt ihr nicht eine Idee, wo ich damit vielleicht hingehen könnte? Ich war neulich zum Beispiel auch bei einer Veranstaltung von der IG Metall in Baden-Württemberg. Da habe ich auch erzählt, wie toll und wie groß die Greentech-Branche ist. Und das hat zu einigem Aufatmen und Ideen geführt, was die Unternehmen jetzt so noch so machen können. Und das ist einfach, ja, schön zu sehen.
Ja, das ist so ein bisschen auch deine Rolle dabei, oder? Du bist ja Projektleiterin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also du gibst so ein bisschen die Richtung vor, aber vor allen Dingen diese ganzen Vernetzungsaktivitäten, da läuft wahrscheinlich sehr viel über dich, oder?
Genau, also Greentech BW, wir sind im Aufbau seit anderthalb Jahren jetzt und Ziel ist es, dass wir eine Website haben, wo man eigentlich alles an einem Ort findet. Das heißt, man soll Anbieter aus dem Greentech-Bereich finden, wenn man irgendwas umsetzen möchte, dass man sich da erkundigen kann, wer könnte mir das bieten in Baden-Württemberg. Wir wollen aber auch zeigen, was schon umgesetzt wurde, also Anwendungsbeispiele aufzeigen, genau, was schon gut funktioniert hat. Man braucht das Rad ja nicht immer neu erfinden. Ja,
im Gegenteil, wenn es schon da ist.
Genau, wenn es ja, funktioniert hat irgendwo, dann kann man davon lernen. Wir zeigen aber zum Beispiel auch alle Multiplikatoren, weil es gibt im Greentech-Bereich ganz, ganz viele tolle Netzwerke, Cluster, entweder regional geprägt oder auch Netzwerke, die inhaltlich geprägt sind, also zum Beispiel aus dem Wasserstoffbereich H2BW. Mhm. Und das gibt es für viele andere Themengebiete aus dem Greentech-Bereich auch. Und dass die auch alle eine Heimat finden und man sich einfach an einem Ort erkundigen kann, digital. Wen gibt es, mit wem sollte ich vielleicht Kontakt aufnehmen, wer hat ähnliche Projekte umgesetzt, wo finde ich die Anbieter, das versuchen wir bei Greentech BW auf der Webseite zu erreichen und das ist ein Teil meiner Arbeit. Und der zweite, wie du schon gesagt hast, ist auch viel Netzwerkarbeit und auch viel Awareness und Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ja. Also einfach drüber reden, dass es die Greentech-Branche gibt, dass es Greentech BW gibt und was wir alles machen und wie wir unterstützen können auch.
Ja. Dass es hilft, genau. Du hast ja eben gesagt, du hast früher fast ausschließlich über die wirtschaftlichen Aspekte motiviert. Dann gab es zwischendurch auch mal das Thema als solches, war auch schon sehr zugkräftig. Das sind ja sozusagen die vordergründigen Argumente. Also Geld sparen geht natürlich immer. Und ich sag mal, wie heißt das, Corporate Social Responsibility geht natürlich auch. Aber wenn du die Unternehmen so jetzt mit denen dich austauschst, Wie kannst du sie denn davon überzeugen? Warum sollten die sich jetzt damit beschäftigen? Wie gesagt, wenn wir mal von der Ebene des einfachen Geldsparens mal absehen.
Also allgemein bei den Nachhaltigkeitsthemen ist in den letzten Jahren immer mehr ein Schwerpunkt geworden, dass sich die Mitarbeitenden dafür interessieren. Und insbesondere die heranwachsenden Generationen, wenn die auf Jobsuche sind, die interessiert es immens, was ihr potenzieller Arbeitgeber im Nachhaltigkeits- und im Klimaschutzbereich macht. Die wollen alle bei Unternehmen, bei Arbeitgebern arbeiten, die sich für die Themen einstellen.
Also Purpose, und, wie es so schön genau, neudeutsch heißt, ja.
Nach der Awareness kommt der Purpose, ja. Genau, und das ist tatsächlich bei vielen ein Argument. Und es gibt eigentlich in, ich würde sagen, jedem Unternehmen, egal wie klein es ist, mindestens eine Person, die auch so ein bisschen idealistisch geprägt ist.
Das sind einfach anheftet.
Genau, ja. Und das sind manchmal tatsächlich Personen, die das auch im Job mit drin haben. Das ist aber tatsächlich nicht immer der Fall, weil es gibt nicht in jedem Unternehmen in Baden-Württemberg, gerade bei den kleineren Personen, die sich nur um Energie, Klima, Nachhaltigkeit kümmern. Ja. Sondern das kann auch manchmal die Assistentin des Geschäftsführers sein oder jemand aus dem Vertrieb oder Marketing, die aber einfach Bock aufs Thema haben und die dann mal kleinere Projekte anstoßen, die sich bei uns informieren, was sie so machen könnten als erste Schritte. Und da unterstützen wir jeden und jede, egal wie weit sie schon sind, mit ersten Ideen, was man tun könnte.
Wie findet ihr die? Ist das dann eher zufällig oder habt ihr gezielte Angebote auch um solche Leute? Es sind ja auch in gewisser Weise Multiplikatoren für euch.
Auf jeden Fall. Eigentlich jedes Unternehmen, mit dem wir Projekte zusammen machen, wenn die das dann berichten, das hat immer eine Wirkung auch nach außen. Und wenn die Erfolgsgeschichten erzählen, wie sie mit uns zusammengearbeitet haben oder was wir ihnen mitgegeben haben, was Besseres kann uns eigentlich nicht passieren. Und die finden uns teilweise über Veranstaltungen, die wir machen, oder aber auch, wenn wir irgendwo auf Veranstaltungen sprechen, also gerade jetzt so bei Veranstaltungen, die vielleicht nicht unbedingt aus dem Nachhaltigkeitsbereich kommen. Ich war letzte Woche in Heidelberg bei einer Veranstaltung, wo es um Innovationen, aber eigentlich hauptsächlich KI ging und habe erzählt, was Umwelttechnik BW und Greentech BW so machen. Danach sind mehrere Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt in Baden-Württemberg, wie spannend. Und wir haben hier so eine IT-Bude mit 5 Leuten, können wir da auch was machen?
Okay.
Bestimmt.
Ja, ja.
Also.
Ihr habt ja auch den Kongress BW, so heißt der jetzt, ist eigentlich ganz fürchterlich zum Googlen, wenn ich Kongress BW google.
Da haben wir auch wieder einen langen Namen für, Ressourceneffizienz- und Kreislaufwirtschaftskongress Baden-Württemberg.
Okay, genau.
Genau.
Und den macht ihr ja schon eine Weile. Ihr habt, glaube ich, letztes Jahr 1500 Teilnehmer oder so gehabt. Das ist ja schon richtig ordentlich. Also
genau.
Das ist eigentlich schon groß, richtig groß.
Tatsächlich bin ich so zu Umwelttechnik BW gekommen. Ich war nämlich schon auch als Studentin immer beim Kongress BW zu Gast und dann von meinen verschiedenen Arbeitgebern aus immer, genau. Und bin dann eingestiegen als Projektleiterin für den Kongress BW und durfte den 3 Jahre inhaltlich mitgestalten. Genau, das ist eine Veranstaltung, die die letzten Jahre auch immer weiter gewachsen ist, die eine wunderbare Mischung ist aus Familientreffen, weil es einfach einen Kern gibt, der immer schon dabei ist. Aber diese Familie ist in den letzten Jahren so unglaublich gewachsen und so viel jünger und dynamischer geworden. Und es macht jedes Jahr Spaß, dahin zu gehen, die neuen Themen mitzunehmen und ganz viele alte, aber auch neue Gesichter zu sehen.
Ja, ich hatte es mitbekommen, du hast ja gesagt, ihr habt mehrere Foren, die auch Themen haben. Ihr habt eigentlich viel mehr Themen, als ihr wirklich Foren umsetzen könnt. Ich meine, das ist ja eine super Situation. Also zwar schade, aber trotzdem ist eine Happy Problem sozusagen.
Auf jeden Fall, genau. Also wir haben jedes Jahr, Anfang des Jahres, starten wir den sogenannten Call for Ideas, wo wir auch ganz breit in unserem Netzwerk fragen, habt ihr Ideen für Themen, für Speaker? Wollt ihr vielleicht selber ein Forum gestalten? Und dann können wirklich alle Leute, die Interesse haben, was einreichen. Und dann haben wir jedes Jahr die Qual der Wahl, da Themen rauszusuchen, die passend sind mit den passenden Partnern zusammen.
Der ist dieses Jahr wieder im Oktober, ich glaube 22. oder 23.
Genau, 22. Ja, und 23. Oktober, genau. In der Liederhalle in Stuttgart.
Ja, also schon mal in den Kalender eintragen.
Genau.
Aber zurück zu den Unternehmen jetzt. Also wenn du jetzt so Unternehmen auch mit denen dich unterhältst, die von sich aus kommen, sind wahrscheinlich eher die schon so ein bisschen eine Idee haben, was sie machen wollen oder warum sie es machen. Aber es gibt bestimmt auch einige, die sagen, wir müssten mal was machen, aber ich weiß nicht so richtig. Was erzählst du denen dann? Warum sollten sie sich damit beschäftigen und in welche Stellschrauben gibt es denn da, wo sie vielleicht was tun können? Ich meine, das hängt natürlich von der Branche, von vielem ab, aber gibt es da so ein paar Punkte, die man immer adressieren kann?
Also wenn das Unternehmen tatsächlich lange nichts getan hat, sind die meisten oder die ersten Hebel bei fast jedem Unternehmen die Energieeffizienz, weil jedes Unternehmen, egal was es und ob es produziert, hat erstmal ein Gebäude und in dem Gebäude gibt es meistens irgendwie eine Heizung, Kühlung, Lüftung,
Wasser, was auch immer.
Genau, ganz, ganz klassisch erstmal die Glühbirnen in LEDs umwechseln. Da denken wir immer in unserer Nachhaltigkeitsbubble, das haben doch jetzt alle gemacht, haben immer noch nicht alle gemacht.
Ja.
Also das ist so ein ganz, ganz klassisches, womit man starten kann, sich das anzuschauen. Und dann ist immer das Erste, in der Produktion oder auch in der Firma sich anschauen, was wird getan und versuchen, die Scheuklappen rauszunehmen und einfach mal mit offenem Blick da durchzulaufen und im Zweifel immer erstmal alles messen. Also wenn man sich Energieverbräuche anguckt, wenn man sich anguckt, wie viel Material geht irgendwo rein, wie viel geht irgendwo raus, dann stellt man immer schon mal erste Diskrepanzen fest. Und genau für sowas haben wir aber auch schon Unterstützungsangebote. Also das braucht die Firma nicht alleine machen. Wir haben zum Beispiel die Kollegen und Kolleginnen von KEF Plus in den Regionen. Da gehen dann Moderatorinnen, heißen die Kollegen, in die Unternehmen und schauen sich an, wo sie erste Potenziale entdecken können. Das ist kostenlos für die Unternehmen. Das ist eine super Gelegenheit, mal so einen ersten Einblick zu kriegen, wo die Hotspots sind und was man dann vielleicht angehen könnte.
Sehr spannend. Jetzt komme ich so ein bisschen, wir haben ja auch bei uns, bei der Sikos BW, jetzt seit Anfang des Jahres auch ein Ressourceneffizienzprojekt, entsprechend unserer Herkunft, Ressourceneffizienz mit HPC, High Performance Computing und KI. Du hast das ja auch schon ein bisschen was davon von gehört. Was denkst du über solche Initiativen? Wir kommen jetzt aus der Technik, aber wir denken, dass es da schon Potenzial gibt. Siehst du das auch?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass HPC und KI beide super Potenziale haben für Unternehmen, dass sie Dinge effizienter gestalten können, also zum Beispiel Ressourceneinsatz. Ich glaube aber auch, dass man bei KI auch immer über den Energieverbrauch, der damit einhergeht, sprechen muss und ob es tatsächlich in jedem Fall sinnvoll ist, die KI einzusetzen. Also wenn ich mir anschaue, dass es immer mehr Kollegen und Kolleginnen gibt, die anstatt, dass sie mal was googeln, alles nur noch in Perplexity und ChatGPT eingeben, das ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Und das ist, glaube ich, der Anfang von der Geschichte hier und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen und da sollte man auf jeden Fall ein Augenmerk drauf haben, aber von der Unternehmenssicht kommen, um zu sagen, kann ich KI, HPC einsetzen, um bei mir Potenziale aufzudecken oder zu heben, das auf jeden Fall.
Ja, ich meine, das kennen wir ja selbst auch. Also als du reingekommen bist, hier draußen sind Gerüste, hier wird ja gebaut. Ja, und gebaut wird hier, weil der Rechnerraum, den wir haben, A, nicht mehr groß genug ist, aber weil B, auch das Energiethema dort nicht mehr so abgedeckt werden. Und da reden wir noch gar nicht von KI, sondern das ist sogar im High-Performance-Computing auch ein Thema. Und du hast gerade eben gesagt, das Messen spielt da eine Rolle. Das kann ich vielleicht einfach so an der Stelle auch so ein bisschen mitgeben. Das ist was, wo sich in den letzten Jahren auch jetzt in unserem Umfeld von diesen HPC-Zentren, insbesondere den öffentlich geförderten, aber auch bei privaten, tatsächlich eine ganze Menge getan wird. Denn was man nicht misst, dann kann man es auch nicht richtig wissen. Da weiß man gar nicht genau, wo man dran drehen muss. Aber das ist schon tatsächlich ein wichtiges Thema. Auch jetzt bei dem neuen Gebäude soll auch die Abwärme endlich mal deutlich besser genutzt werden, wo dann, wir sind ja auf dem Campus der Universität hier oben, auch der Wärmebedarf, auch Prozesswärme, also nicht nur Heizung, sondern Prozesswärme genutzt werden. Also auch da geht so langsam einige Erkenntnisse. Ich bin nur am Rande, bin 1991 hier ans Rechenzentrum gekommen und da gab es drüben noch im anderen Gebäude, gab es unten so einen Parkplatz, der war an drei Seiten von Betonwänden. Da haben wir gesagt, da könnte man doch eigentlich die vierte Seite auch zumachen und dann das Abwasser da reinleiten und dann hätte man zumindest ein beheiztes Schwimmbad und so. Aber es ist natürlich nicht passiert und es ist leider auch nicht so ganz einfach. Aber das Thema, da hast du völlig recht. Ich denke, man muss da schon deutlicher schauen, welchen Aufwand, auch Energieaufwand, treibt man um was zu erreichen. Und ich glaube, es gibt auch, weiß nicht, ob du da was mitbekommen hast, was weiß ich, welchen Energiebedarf so ein normaler ChatGPT-Abruf hat. Das ist zwar nicht viel, aber wie du gerade sagtest, wenn man das irgendwie 20, 30 Mal am Tag macht und irgendwie ein paar hundert Mal im Monat, kommt da schon ein bisschen was zusammen. Ich glaube, da macht es schon Sinn, sich Gedanken zu machen.
Auf jeden Fall. Und es gibt halt vor allem immer mehr Menschen, die es nutzen für immer weitere Anwendungen. Das heißt, da wird in den nächsten Jahren ja eher was dazukommen. Und ich vermute, dass die Rechner effizienter werden auch und die Rechenzentren, aber ich weiß nicht, ob das das kompensieren kann. Das heißt, meine Laienvermutung wäre mal, wir werden da eher weiter ausbauen in den nächsten Jahren. Und das sind natürlich auch wieder nicht nur Energie, sondern auch Ressourcenverbräuche.
Ja. Also was mir da an der Stelle auch noch gerade einfällt, als nächstes Stichwort hatte ich mir auch das Thema Kreislaufwirtschaft aufgeschrieben. Und das ist ja auch immer so ein Punkt, auch die Chips selbst, die ja auch hergestellt werden und wo dann Ressourcen, seltene Erden oder was auch immer drin sind, dass die nach ihrer Lebensdauer, die ja dann in der Regel in unserem Umfeld, ich sag mal 3 bis 5 Jahre geht, dass man das dann auch quasi von Anfang an mitdeckt. Sind das auch Themen, ich meine, ihr seid jetzt nicht die Chip-Experten, das ist schon klar, aber sind das Themen, die dir auch so im täglichen mit den Gesprächen mit den Firmen auch begegnen?
Also das Thema zirkuläres Wirtschaften oder Kreislaufwirtschaft, Circular Economy auf jeden Fall. Das ist in immer mehr Unternehmen Thema, gerade in Unternehmen, die im B2C-Bereich unterwegs sind, also zum Beispiel Elektronikbranche. Es gibt jetzt ein neues Reparaturlabel, genau, die Rücknahme, aber auch die Reparaturfähigkeit von Geräten zum Beispiel. Also dass ich mein Handy, weil es vielleicht modular aufgebaut ist und verschraubt ist und nicht verklebt, auseinandernehmen kann. Und dann ist, weiß ich nicht, der Akku, den ich ersetze, oder vielleicht ist das Mikrofon oder der Lautsprecher kaputt oder die Kamera und ich ersetze genau das eine Teil und sonst nichts. Und da muss man halt ganz, ganz vorne ansetzen. Das heißt, beim Produktdesign muss man sich schon überlegen, wie sollte das gestaltet sein, dass das später möglich ist.
Und du hattest es ja eben erwähnt, oder als ich dieses Beispiel mit den Leuten, die, ich glaube, die konkrete Frage war, ob sie bereit wären, 1% ihres Haushaltseinkommens in Klimamaßnahmen zu investieren oder investieren zu lassen. Da war die Bereitschaft relativ groß. Aber da sind wir genau bei dem Punkt. Also wenn du das so machst, dann wird das Handy vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, es wird auch vielleicht ein bisschen teurer. Wie nimmst du das wahr? B2C ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen schwieriger als B2B, aber wie ist da aus eurer Sicht die Bereitschaft, diesen Aufwand, wie du es gerade gesagt hast, also es ist ja auch so, wenn man es von vornherein mitdenkt, ist der höhere Aufwand vielleicht oder ziemlich sicher deutlich geringer. Siehst du da auch Bewegung? Sind die Unternehmen da bereit, das aufzunehmen?
Ich würde sagen, es kommt drauf an, aber es gibt eine Bewegung, die in die Richtung geht. Und das, ich würde sagen, die Bewegung wächst auch in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, darf ich Marken nennen?
Ja,
also
ja,
ich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, die schon seit vielen Jahren ein Fairphone haben. Das ist genau so ein modular aufgebautes Handy, wo man viele recycelte Stoffe drin sind und alles, was nicht recycelt ist, ist halt fair eingekauft, soweit es geht. Und es ist halt reparaturfähig. Das heißt, ich, die nicht besonders handwerklich geschickt ist, kann auch einzelne Teile austauschen bei mir. Und das ist eine super Sache. Und das ist zum Beispiel auch eine Marke, die halt mit einem Handy angefangen hat. Die haben mittlerweile auch Kopfhörer. Also da steigen auf jeden Fall auch das Kundenbewusstsein dafür.
Awareness.
Genau, und die, also ich glaube schon, dass da passiert in was, aber es kommt halt vor allem auch von Gesetzgebungsseite. Also gerade von der EU kommt da in den letzten Jahren viel. Es muss jetzt die Energieeffizienz auf den Endgeräten abgebildet werden. Und da ist Skalen, genau mit diesem A, was wir von den Kühlschränken und so schon alle kennen. Auch auf weiteren Elektronikgeräten. Und da ist dann zum Beispiel die Reparaturfähigkeit auch ein Punkt. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es in die Richtung geht und dass es da auch Interesse gibt.
Also aus deiner Sicht ist da, man wird ja oft auf die EU geschimpft, ich schließe mich dem auch nicht an, aber das sind Dinge, da kommt schon, weil das ist ja auch nicht unumstritten. Also da gibt es ja auch inzwischen Länder, die da, also es ist jetzt nicht so, dass das alles eitel Freude Sonnenschein ist, oder?
Nee, das auf jeden Fall nicht. Und es gibt andere Länder und andere Regionen auf der Welt, die da noch nicht so weit sind. Und die dann noch nicht mitziehen, die das aber halt müssen, wenn sie auf dem europäischen Markt weiter verkaufen wollen. Und also zum Beispiel ja auch, dass es jetzt nur noch den USB-C-Stecker gibt bei Elektronikgeräten. Ja, ja. Da gibt es ja so auch große Marken, die sich dagegen gewehrt haben und aus meiner Sicht zum Glück verloren haben. Ja. Und ich freue mich sehr, dass ich, gut, ich habe noch ein paar Kopfhörer, die sind noch älter, die haben das noch nicht, aber alle anderen Geräte kann ich jetzt mit einem Stecker laden. Also ich finde, das ist eine super Sache.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich habe so ein kleines Köfferchen, da sind, ich weiß nicht, 20 verschiedene Kabel drin. Ja, das sind nicht alles USB, das ist für alles, für Thunderbolt, für Lightning, für was weiß ich, Mini-USB, Micro-USB. Also es ist wirklich fürchterlich. Ja. Ich meine, ich verstehe auch, dass es für die Firmen manchmal schon geschickter ist, einen kleineren Stecker zu haben, aber ich glaube, das sind so die Dinge, da ist das Gemeinwohl und darum geht es ja letztlich dann auch, glaube ich, schon, sollte da präsenter sein.
Und da muss ich sagen, ein Hoch auf die EU. Ja, ja. Es gibt auch viel Bürokratie, die dadurch zustande kommt. Aber auch die EU macht ja nicht Bürokratie, weil sie Bürokratie machen will, sondern weil sie im Zweifel was bewegen will. Also wenn wir da von den Berichtspflichten etc. gesprochen haben vor langer Zeit, das wurde ja auch nicht gemacht, weil die Unternehmen oder die EU wollte, dass die Unternehmen alle blöde, langweilige Berichte machen, sondern weil sie wollte, dass sich Unternehmen damit befassen und Potenziale feststellen. Ob das jetzt der richtige Weg war, da können wir drüber reden, aber...
Ja, aber du hast ja jetzt das Beispiel mit dem USB-C, aber das andere, das hattest du eben auch schon angesprochen, LED, ja, genau. Die Glühbirne zu verbieten. Also das hat auch was in Gang gesetzt. Also ist auch Innovation passiert, weil auf einmal Dinge nicht mehr auf dem einen Weg gingen und von daher glaube ich, das ist schon sehr hilfreich.
Hilfreich und da muss ich sagen, ist, finde ich, Baden-Württemberg auch einfach so eine Musterregion, weil es hier so viel Innovationskraft ist und so viele diese, ich sag mal, guten alten Tüftler und Tüftlerinnen, die genau da aus den Herausforderungen irgendwie die Tugend machen und tolle Ideen haben, was man anstattdessen machen könnte.
Wie denkst du denn, wird es weitergehen? Oder andersrum gefragt, was würdest du denn für die nächsten Jahre so wünschen? Ein bisschen, manchen Dingen geht es nicht schnell genug, das ist ja immer so.
Ich bin sehr ungeduldig, deswegen geht es nie schnell genug, im Zweifel.
Also das kann ich auch nachvollziehen. Aber welchen Rückenwind würdest du dir denn wünschen für deine Themen jetzt insbesondere?
Zum Teil sind das, glaube ich, die gleichen Dinge, die sich auch die Unternehmen wünschen. Das ist erstmal viel Planungssicherheit. Das geht in Richtung der Politik, aber auch in Richtung der Kunden. Das heißt, wenn man sich einmal für was entschieden hat, dass man dabei auch bleibt. Und
nicht mal ein Heizungsgesetz hat und dann ist wieder weg und dann kommt es doch wieder und dann nachher macht keiner was,
genau,
weil man völlig verunsichert ist.
Genau, so viele Investitionen wurden, glaube ich, auf on hold gesetzt und erstmal nicht getätigt, weil viele verunsichert waren. Ja. Und das ist... Gibt es mehrere Beispiele aus der Gesetzgebung, wo das der Fall ist und das schlägt sich halt in vielen Etagen auf die Wirtschaft durch und allgemein ist da, glaube ich, die Verunsicherung wird besser aktuell, aber wenn ich mir was wünschen dürfte, stünde Planungssicherheit auf allen Ebenen und klare Vorgaben und dann halt auch nicht mehr dran rütteln, weit oben, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass der Nachhaltigkeitsbereich in die Köpfe wieder mehr in den Vordergrund dringt. Also ich meine, es gibt viele Krisen gerade, das sehe ich auch. Aber ich glaube schon, dass der Klimawandel eine große Herausforderung ist. Und der kommt halt, egal was sonst passiert auf der Welt und womit wir sonst es zu tun haben. Und das darf, glaube ich, nicht an Priorität verlieren.
Siehst du da an der Stelle, du hast eben die jüngeren Leute erwähnt, für die das ja auch, Stichwort Purpose, auch wichtig ist bei der Suche nach einem Beruf, nach einem Job. Siehst du da tatsächlich in Generationen, eine große, also Konflikt würde ich jetzt gar nicht sagen, den gibt es, glaube ich, an der Stelle nicht, aber einen Unterschied? Sind die Älteren da tatsächlich ein bisschen noch beharrlicher? Ich meine, manchmal gibt es ja auch Ältere, die gerade sagen, für die nach uns kommen, aber kann man das so sagen, dass da doch die jungen Leute ein bisschen offensiver sind?
Vor ein paar Jahren hätte ich das gesagt. Im Moment würde ich sagen, ist es tatsächlich ähnlich.
Okay.
Also es gibt sowohl bei den Jüngeren als auch bei den Älteren super engagierte, interessierte Leute. Es gibt aber auch in allen Generationen Leute, wo es einfach nicht das Hauptthema ist.
Die wollen für 10
sich,
Euro nach Mallorca fliegen oder was
genau.
auch immer, egal wie. Ja,
ja. Aber schon eher bei den Jüngeren, wie auch immer man jetzt jünger definieren mag.
Ja. Naja, aber es gibt ja auch immer das Zusammenspiel. Also die geben ja auch Anstöße in Familien rein. Ja, also
genau.
Das kann ich bestätigen. Das sehe ich bei mir daheim auch. Ja, das ist schon.
Und da hat sich in den letzten Jahren auch einfach in der Schulbildung, aber auch frühkindliche Pädagogik einfach schon super viel getan in dem Bereich. Also wenn ich mir angucke, was meine Neffen im Kindergarten schon über Abfalltrennung und über Kläranlagen lernen, da bin ich begeistert. Also da geht mir das Herz auf. Das finde ich total super. Und wenn man da so früh mit anfängt, dann wird es halt hoffentlich für die nächsten Generationen einfach viele Themen Selbstverständlichkeiten.
Genau, ja. Du hast ja eben auch gesagt, du bist ja auch mit der, auch die, oder du, also die Umwelttechnik BW ist ja auch sehr politiknah. Hast du da den Eindruck, dass ihr auch da was bewirkt in die Politik rein? Ich meine, die Landespolitik ist natürlich das eine. Ich meine, da sind auch Ministerien und so sind ja doch gewisse Schwergewichte-Tanker, die man jetzt nicht so einfach umlenkt. Aber siehst du auch da eine Entwicklung?
Also ich sehe die Entwicklung, dass man teilweise oder dass man informieren kann, würde ich mal sagen. Und wir haben zum Beispiel, hat unser Geschäftsführer auch teilgenommen, eine Veranstaltung in Brüssel Anfang des Jahres mal, wo es um die EU-Wasserresilienzstrategie ging. Und wenn man da mit den richtigen Leuten reden kann, das ist, glaube ich, schon hilfreich. Und da ist unser Angebot immer, dass wir vernetzen können, aber auch, dass wir informieren können.
Ja, das heißt, und die
da ist genau, glaube ich, schon auch ein Hebel, den man bewegen kann und da freuen wir uns, wenn Interesse da ist.
Ja. Meine, die Tatsache, dass es euch ja jetzt schon dann auch fast 15, 14 Jahre gibt, ihr euch ja auch einen Ruf erarbeitet habt, die Kompetenz, ihr seid, glaube ich, was, 40, 50 Mitarbeiter?
Ja, genau,
auf jeden Fall, du hast ja auch viele Experten, das heißt, da werdet ihr inzwischen auch gehört. Also da hört man hört euch zu, man macht nicht vielleicht immer, was ihr wollt, aber auch auf der Ebene habt ihr ein Ohr.
Genau, wir finden Gehör und wir freuen uns, wenn die Politikerinnen und Politiker aus Land und teilweise aber auch aus dem Bund oder aus der EU zu Veranstaltungen von uns kommen und sich offensichtlich informieren wollen und halt auch den direkten Kontakt mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, die ja von der Politik beeinflusst werden, suchen und sich dann auch den Input von denen holen.
Haben wir auch eine Kreislaufwirtschaft, ja?
Genau.
Die Unternehmen beeinflusst die Politik und umgekehrt.
Und andersrum wieder, ja. Genau. Wenn die Informationen so offen fließen, dann haben wir unseren Job auf jeden Fall getan und wir freuen uns.
Ja. Du hattest vorhin noch, glaube ein oder zwei Projekte erwähnt, die jetzt bei euch da ganz neu am Kommen sind. Also gerade wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, vielleicht kannst du noch kurz skizzieren, worum es da geht.
Genau, das sind tatsächlich mehrere. Das erste ist eine Studie, auf die ich mich total freue. Wir haben das oder eben schon angesprochen, dass es Branchen gibt in Baden-Württemberg, denen es nicht ganz so gut geht. Und wir planen, eine Studie rauszubringen Anfang des nächsten Jahres, die Diversifizierungsstudie, sehr, sehr sperriges Wort, aber da soll es einen Leitfaden geben und Best Practice, wie Unternehmen sich anschauen können, was ist ihre Kernkompetenz und wie können sie sich vielleicht in den Greentech-Bereich entwickeln.
Also, geht das nur um Greentech-Unternehmen oder auch ganz allgemein?
Das ist für alle Unternehmen, die bisher nicht im Greentech-Bereich sind und da vielleicht Fuß fassen wollen. Das heißt, die ihr Produktportfolio irgendwie erweitern wollen, die, weiß ich nicht, vielleicht bisher Edelstahlrohre gemacht haben, als Automobilzulieferer und jetzt machen sie das.
Oder wie, oder
genau, und jetzt machen sie das dann vielleicht für den Wasserstoffbereich.
Okay.
Oder ähnliches, genau. Und das soll Unternehmen informieren und anhalten, vielleicht mal einen tieferen Blick in die Greentech-Branche zu werfen und dann da vielleicht ihr Produktportfolio zu erweitern, damit ökonomisch erfolgreich zu sein, aber auch noch was Gutes tun mit ihren Produkten für die Umwelt.
Ja, also der Transformationsphase, in der wir uns ja jetzt auch befinden, ist das, glaube ich, schon das eigentlich ganz interessante Angebot, weil ich bekomme oft mit, dass Firmen auch intensiv drüber nachdenken, welche anderen Branchen sie denn vielleicht noch bedienen können.
Genau, und da ist es halt häufig in den KMU auch nicht der Fall, dass dann erstmal direkt der Berater eingekauft wird, sondern dass sie sich intern überlegen, was sie machen können und genau, dass wir da eine Handreiche haben, das ist die Idee dahinter.
Also Strategieentwicklung quasi auch unterstützen.
Ja, genau. Und das zweite ist die Greentech BW Allianz. Das ist geplant, dass wir KMU und Startups noch besser vernetzen können. Wir haben es häufig so, dass man sich anschaut, das KMU oder das Unternehmen hat eine Herausforderung und gibt es nicht ein Startup, was das lösen kann. Und wir drehen jetzt quasi den Spieß um und sagen, das Startup hat eine super geile Idee, das ist ein super Produkt, was sie da haben, aber denen fehlt noch ein entscheidender Faktor, sei es Vertriebsstrukturen, sei es vielleicht ein Pilotprojekt, eine gescheite KI-Anbindung für ihr Produkt, was auch immer. Und dann bauen wir ein Unternehmensnetzwerk auf, was bestimmte Ressourcen, zum Beispiel die gerade genannten, zur Verfügung stellen könnte, wenn es da Kapazitäten gibt und die Interesse an der Zusammenarbeit mit Startups haben. Und dann wollen wir hoffentlich viele, viele Herausforderungen von Startups lösen.
Das klingt wirklich spannend, aber da müsst ihr ja schon relativ weit auch in die Geschäftsmodelle der Startups dann auch so ein bisschen eintauchen, um dann schauen zu können, wie Unternehmen, die ihr vielleicht schon kennt, helfen können.
Genau, ja, das tiefe Einblicke bei den Startups, aber auch bei den Unternehmen.
Genau, ihr müsst beide Seiten gut kennen.
Genau, die Produktionskapazitäten oder vielleicht mal ein Testlabor zur Verfügung stellen, da muss man halt auch wissen, was die jeweiligen Unternehmen so zu bieten haben und wo die vielleicht Möglichkeiten haben zu unterstützen.
Ja. Also auch da geht es wieder um Wissen.
Genau,
bei euch,
wieder Wissen bei und uns. Wieder Netzwerken.
Genau, wunderbar. Super, also das fand ich wirklich jetzt sehr, sehr spannend. Also und ich gehe mal davon aus, dass wir auch noch viele gemeinsame Dinge machen können, weil bei den Startups, da gibt es ja auch welche, die KI-Technologie machen, die würden ja auch in so ein Projekt gut reinpassen. Also nochmal vielen Dank, dass du hier bei uns warst, Birte Beusen von Umwelttechnik BW, den langen Namen, den weiß ich jetzt nicht mehr, aber insbesondere für GreenTech BW. Und ja, vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte. Es war ein super nettes Gespräch und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.